Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
Ich bin nach Österreich gefahren, in einen Ort namens Überackern. Der liegt irgendwo zwischen Passau und München, sag ich mal. Und sitze in der Werkstatt von Rolando Vetri, dem Glas-Cowboy. Hallo, Rolando.
Hallo.
Werkstatt ist ja eigentlich... Also wenn ich Werkstatt höre, dann stelle ich mir irgendwas Ölverschmiertes mit Staub und Dreck und sonst was vor. Das ist nicht das, wo wir hier sitzen. Wir sitzen eigentlich in einem rundum holzvertäfelten Raum, schön beleuchtet. Es hängen Glaskugeln von den Decken. Gäbe es hier eine Theke, wäre es ein Saloon. Ist das auch die Idee?
Die Theke kommt noch und das mit dem Saloon, das war natürlich ganz bewusst so gewählt und das war die Idee hinter der ganzen Sache. Ich habe vorher eine andere Werkstatt gehabt in Töging. Die war sehr kühl und kalt, eher ein bisschen modern eingerichtet und ja, der Cowboyhut ist irgendwann mal mein Markenzeichen geworden und dann dachte ich, was gibt's Cooleres, als eine Werkstatt in einen Saloon reinzubauen und es war vorher ein Kuhstall und den habe ich eben ausgebaut zum Saloon, so wenn man sich das wirklich vorstellt, westernmäßig.
So bist du zum Saloon gekommen, also zum Cowboy. Wie bist du zum Glas gekommen? Also deine Kunst oder deine Projekte sind die Glasbläserei im Wesentlichen, ne?
Also im Grunde ist es ein Ausbildungsberuf, ja, den ich irgendwann mal gemacht habe, vor 35 Jahren. Mhm. Ursprünglich war ich mal mit der Schulklasse im Bayerischen Wald in Zwiesel und da haben wir eben einen Glasbläser, im Volksmund Glasbläser sind ja eigentlich die Glasmacher, die das Glas aus dem Ofen holen und dann eben das Glas bearbeiten, habe ich mir da angeschaut und war da ziemlich fasziniert zur damaligen Zeit, habe dann aber während der Schule, 8., 9. Klasse, macht man dann so Eignungstests, für was man so geeignet ist und egal welchen Test ich machte, es kam immer der technische Zeichner dabei raus. Ich habe mich dann in der großen Firma hier als technischer Zeichner beworben. Mein Einstellungstest war gut. Sie wollten mich nehmen, aber nicht als technischen Zeichner, weil keine Plätze frei waren. Mhm. Aber wir hätten eine Stelle als Glasbläser frei.
Nee.
Und ich dann natürlich, ja, super, cool, machen wir. Und so bin ich in der Glasbläserei in Gendorf bei Höchst damals noch gelandet und habe die Ausbildung über 3 Jahre gemacht und eigentlich Apparaturen für die chemische Industrie.
Was für Apparaturen für die chemische Industrie bläst man?
Also alles ist in erster Linie, was halt überall im chemischen Labor gebraucht wird.
Also Kolben,
Kühler, Kolben, von ganz einfachen Dingen wie Pipetten, Reagenzgläser, bis dann halt Kolonnen, Destillaturapparaturen, alles in dem Bereich, was halt im chemischen Bereich gebraucht wird.
Warum wird sowas geblasen und nicht irgendwie in einer Maschine gibt es überhaupt eine andere Möglichkeit, sowas herzustellen?
Noch nicht. Also gerade so, natürlich gibt es jetzt Schliffe und Kolben und alles, was so im großen Stil gebraucht wird, also tausende Stückzahlen, die werden jetzt schon versucht, auch die maschinell herzustellen. Aber so Spezialapparaturen, wo also wirklich der Doktor oder der Ingenieur kommt und sagt, er braucht genau das oder das, Millimeter genau für irgendwelche Versuche, das macht der Glasbläser oder Glasapparatebauer eigentlich.
Glasapparatebauer ist die moderne Bezeichnung
genau, richtig,
für...
Ja. War eigentlich immer schon der Ausbildungsberuf Glasapparatebau. Man macht diese Apparaturen für die chemische Industrie.
Ach so, das heißt, du warst nicht Glasbläser bei dieser Firma? Doch, du hast auch ganz normal Glas geblasen. Sag ich jetzt einfach mal so, wo ich nicht die leiseste Ahnung habe, was da normal ist.
Da gibt es kein Normal. Okay. Also klar, im Glasbereich gibt es so viele Facetten und so viele Möglichkeiten, Glas zu bearbeiten. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also ich habe mal einen Workshop gemacht in München beim Glasmacher. Das sind also wirklich die das Glas aus dem Ofen rausholen, Glas schmelzen. Die nennen sie deswegen Glasmacher, weil sie das Glas machen. Das heißt, sie haben die Grundmaterialien, Soda, Potasche, Quarzsand, schmeißen das zusammen, schmelzen das ein, machen das Glas. Anschließend holen die das mit der Glasmacherpfeife, darum heißt der ja Glasmacherpfeife, aus dem Ofen raus und blasen das Glas. Aber Berufsbezeichnung ist eigentlich Glasmacher. Und das, was ich mache, heißt eine Glasbläser. Volksmund heißt alles, was Glas heiß macht, Glasbläser. Ja. Also das ist so, sind aber zwei völlig verschiedene Sachen. Und eben bei diesem Workshop habe ich gemerkt, das ist ganz eine andere Arbeit. Das hat mit dem, was ich mache, nichts zu tun. Also mich da in den Ofen hinzustellen, mit der Glasmalpfeife das Glas rauszuholen und eine Kugel aufzublasen, ist schier ein Ding der Unmöglichkeit. Ich meine, er hat gemerkt, dass ich mit Glas umgehe, dass ich auch Glas im flüssigen Zustand kenne und dass ich dann auch dementsprechend handle dann noch. Aber das war genauso umgekehrt. Also wenn der zu mir kommt und sitzt hier hin an dem Brenner und versucht, eine Kugel aufzublasen, schafft er nicht.
Warum nicht?
Weil das einfach nicht geht, weil das einfach so so große Unterschiede sind.
Aber es ist doch ein Stab, durch den du Luft bläst in ein Tropfen flüssigen Glases.
Richtig, aber die Konsistenz des Glases ist ganz anders, das Gewicht ist ganz anders, wie sie das aufbläst, ist ganz anders. Also dickwandiges Glas ist ganz anders zu bearbeiten wie dünnes, es ist eher dünneres Glas, also in Rohrform. Allein die Tätigkeit, aus einem Rohr eine Spitze zu ziehen, um das dann weiter verarbeiten zu können. Also ich habe ein Rohr, das ist 1,50 Meter lang und aus diesem 1,50 Meter mache ich alles, was hier in der Werkstatt so rumliegt, war irgendwann mal ein Rohr oder Stab, 1,50 Meter lang. Das hat der nicht. Der hat also festes Material, schmeißt er in den Ofen, heizt es ein und schmilzt das Glas. Ja.
Das heißt, wenn der machen will, was du machst, würde ihm sofort das Ding um die Ohren fliegen. Wenn du versuchen würdest, was er macht, würde dir dein Kopf um die Ohren fliegen, weil du gar nicht so viel Luft durch die...
Also Es war extrem schwierig für mich. Ja. Also auch da diesen Temperaturbereich zu erwischen, wo das dann wirklich funktioniert und sich auch wirklich zu trauen, so ein massives Stück Glas so heiß zu machen, dass das fast runterläuft, das muss man können. Das ist nicht, genauso ist es bei meinem auch. Also er wird meins nicht können, ich kann seins nicht. Das ist einfach so.
Wie würdest du dich denn, also welche Berufsbezeichnung würdest du dir geben? Bist du ein Glasbläser oder bist
Also ich sehe mich eher als Künstler. Also als Glaskünstler. Weil ich mache ja nicht nur Glasblasen, sondern ich mache alles im Bereich Glas. Also egal ob Flachglas, ob Fusing, ob eben das mit dem Apparatebau. Ich probiere alle möglichen Sachen aus. Erweitert mein Spektrum, aber manchmal leidet die Qualität drunter, sage ich jetzt ganz ehrlich. Weil man einfach nicht so in die Tiefe geht. Also je länger, je öfter man was mit einem bestimmten Material macht, ist immer so, oder je länger man öfter man irgendwas übt, umso besser wird man halt irgendwann. Dafür ist meine Bandbreite halt relativ groß.
Fusing?
Fusing ist Schmelzen, also Glas schmelzen im Ofen. Man hat normales Glas, entweder Floatglas oder halt so spezielle Glas.
Floatglas? Du sprichst mit einem völlig ahnungslosen.
Floatglas sind im Endeffekt das Fensterscheiben.
Ah, Fensterscheiben, okay.
Ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Gläser und oder Flaschen kann man einschmelzen im Ofen. Das sind auch richtige Fachleute, die das machen. Du hast da ganz spezielle Programme am Ofen, die dann... Du richtest das alles in den Ofen rein, schmilzt es ein bei ganz bestimmten Temperaturen, Temperaturbereiche, wo du Glas biegen kannst zum Beispiel oder wo das richtig verschmilzt miteinander, gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten und Facetten. Hat mit dem, was ich mache, was ich gelernt habe als Ausbildungsberuf, auch nicht wirklich was zu tun.
Hast du in diesem Beruf denn dann dein Leben lang gearbeitet und dich jetzt irgendwann in deine Scheune zurückgezogen oder...
Na, ganz anderer Werdegang. Also ich habe die 3 Jahre Ausbildung gemacht, habe dann noch Verlängerung gekriegt von dem Vertrag und in der Verlängerung war dann mein Zivildienst und der Arbeitgeber hat damals gesagt, wir können dich nicht mehr als Glasbläser übernehmen nach den 2 Jahren, aber wir hätten eine Stelle als Schichtler bei uns im Betrieb, als angelernter Chemikant. Und nachdem Chemie jetzt nicht unbedingt mein Superfach war in der Schule, also alles Technische, was damals für mich nur komisch war, dass alle anderen das kapiert haben oder viele andere das kapiert haben und das denen gefallen hat, jetzt in der Zwischenzeit weiß ich, warum das so ist, warum mir das nicht gefällt, war halt dann so, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht 40 Jahre Chemikant sein. Punkt. Es ist nicht abwertend diesem Beruf gegenüber. Wenn ich das von Haus aus gelernt hätte und wenn ich von Haus aus gesagt hätte, okay, das ist was, das mich interessiert, konnte ich das nachvollziehen, ist es aber nicht. Mhm. Ja. Und nachdem ich gerade ein Zivi gemacht habe, war es jetzt so, dass ich mir gedacht habe, ich möchte gerne was Sinnvolles machen. Glas hat mich eh nicht mehr interessiert. Nach der Ausbildung und nach diesen 1,5 Jahren, wo ich dann noch gearbeitet habe.
Warum nicht?
Damals wusste ich es nicht, jetzt weiß ich es. Dieses Zwanghafte, nach diesem System zu arbeiten. Es kommt jemand, möchte einen Gegenstand, der genau so auszuschauen hat. Und da hast du nicht ein Zentimeter Spiel, da hast du Zehntel Millimeter Spiel, manchmal sogar Hundertstel Millimeter Spiel. Und es muss passen. Und du machst es nach Vorgabe. Und ja, das ist halt nicht meins. Damals wusste ich das nicht, jetzt weiß ich es, ich möchte frei arbeiten. Mhm. Also ich möchte das machen, was mir in den Kopf kommt, und das ist auch ein Grund, warum wir relativ wenig Auftragsarbeiten eigentlich ohne, weil ich mache schon immer wieder mal so Kleinigkeiten einfach, aber eigentlich voll so Spinnereien, die nichts bringen, aber gut ausschauen.
Was Rolando als Spinnereien bezeichnet, ich nenne es mal, also die Decke hängt voll damit. Es sind Glaskugeln in unterschiedlicher Größe. Die kleinste ist ungefähr so Tischtennisball groß. Die größte ist so fast Fußball groß. Es sind aber nicht wirklich Kugeln, sondern es sind Kugeln aus einem Glasnetz, wenn man so will. Sieht irre aus, ja. Vor allen Dingen im Dunkeln dürfte das ziemlich irre aussehen, wenn es beleuchtet ist.
Glas und Licht ist sowieso was, das muss zusammen sein.
Ja. Wie machst du diese Dinger? Nee, wir waren noch bei deinem Werdegang.
Genau.
Wir springen zu viel.
Werdegang war nur, genau. Ja, aufgrund des Zivildienstes halt dann zum Arbeitsamt und geschaut, was man so im sozialen Bereich als machen kann. Und nachdem ich immer schon einer bin, der gesagt hat, wenn, dann mache ich was gescheit und nicht so, habe ich mir halt das ausgesagt, das für mich im sozialen Bereich so das Sinnvollste war oder das, was am meisten von der Wertigkeit hat. Und das war dann nochmal ein Studium und habe dann mein Abitur noch gemacht und habe dann eben mein Sozialpädagogik-Studium gemacht. Habe dann nur kurz überlegt, ob ich weitermachen soll, in ein Psychologiestudium dran zu hängen. Mhm. Aber ich war dann zu der Zeit 29 und ich hatte keinen Bock mehr auf Schule. Letzten Endes habe ich dann gleich vom Studium aus Arbeitsstelle gekriegt als Chef. Mhm. Ich war praktisch Einrichtungsleiter von einem Jugendgästehaus. Es waren 5 schöne Lehrjahre, um dann nach 5 Jahren ganz klar festzustellen, ich bin kein Chef. Jetzt gar nicht meins. Will ich auch nicht sein. Ich möchte auch niemanden seine Arbeit anschaffen. Wenn er es selber nicht weiß, dann ist gut. Können andere machen, will ich nicht. Und war dann 1,5 Jahre arbeitslos. Das war so gerade die Zeit, wo man als Sozialpädagogik gar nichts gekriegt hat. Und war dann eben ein bisschen auf der Suche. Und davor schon, also während der Zeit schon als Einrichtungsleiter, bin ich in eine Glasbläserei gegangen, wo ich die auch gekannt habe, die zwei. Und die haben gesagt, hey, sitzt ihr halt mit wieder her, mach halt mal wieder was, bloß einmal Kugel auf. Und habe mich dann überreden lassen, habe mich dann hingesetzt und habe dann das erste Mal wirklich so frei gearbeitet. Ja, und habe wirklich Sachen gemacht, die ich in der Ausbildung so nicht gelernt habe. Habe mich einfach hingesetzt und habe einfach gemacht. Und habe dann dort 4 Jahre, 5 Jahre als 450-Euro-Basis habe ich dann ein bisschen ausgeholfen. Und dann war irgendwann mal der Gedanke oder der Wunsch, ich mag das nicht schon wieder für jemand anders machen. Mhm. Ja, also ich sitze da drin, kriege meine 450 Euro. Nicht schon wieder für jemand anders. Und dann war halt einfach so, dass ich gesagt habe, so, und jetzt habe ich meine eigene Werkstatt. Habe dann die Werkstatt gesucht und habe eine gefunden in Töging am Inn, das ist in der Nähe von Mühldorf. Mhm. Und habe da mir eine kleine Werkstatt, das war so eine, wie soll man sagen, so eine Garage, wo früher so Autos zusammengeschossen haben und Autos repariert haben. Und da haben wir eine kleine Werkstattreihe, so gefliest und Abluft und meine ersten Brenner reingestellt. Und dann haben wir gedacht, Herrgott, das ist ja wirklich was mehr Leute sehen müssten, das Glasblasen auch mal ausprobieren. Und habe dann immer VHS-Kurse angefangen. Aha. In der Zeit habe ich dann eine andere Arbeitsstelle gekriegt und bin dann im psychischen Bereich gelandet, in einer Einrichtung mit geschlossen untergebrachten psychisch kranken Menschen. Hätte mir nie gedacht, dass ich irgendwann mal in dem Bereich tätig sein werde. Und von dem Beruf und von der Glaswerkstatt aus ist dann... Es war eine Zeitungsanzeige in der Zeitung, wir suchen Sozialpädagogen mit handwerklicher Zusatzausbildung. Haben wir gedacht, perfekt.
Ein Zeichen.
Ja. Ich bewerbe mich, habe mich beworben, war beim Vorstellungsgespräch und dann war die Rede von einem Schlosser. Dann habe ich gesagt, Schlosser bin ich nicht. Also es war wirklich ein bisschen skurril irgendwie auch dieses Vorstellungsgespräch, weil ich dann gesagt habe, ja, man könnte doch auch Glasblasen mit den Leuten. Und dann war erstmal so.
Als therapeutische Maßnahme. Mhm.
Also sie haben einen Arbeitstherapeuten gesucht für psychisch erkrankte Menschen.
Ja.
Es war vor Ort, zur damaligen Zeit, war ein Garten und eben eine Schreinerei.
Ja.
Und sie wollten eine Schlosserei dazu. Und ich habe gesagt, ich bin kein Schlosser, ich bin Glasbläser, wir könnten mal Glasbläserei machen. Und da war ich erst so, und geht das überhaupt? Und ja, durch meine VHS-Kurse und Privatkurse mit Kinder, Jugendliche, Erwachsene, habe ich da schon ein bisschen Erfahrung gehabt, was geht und was nicht geht. Und es geht hervorragend. Wir haben dann, es war dann so ein kleiner Deal, ich bin erstmal probeweise zum Arbeiten da und nehme meine eigenen Sachen mit, habe dann meinen eigenen Brenner mitgenommen, Konzentrator, alles, was man so braucht. Habe dann einen, also wir nennen es Bewohner, einen Bewohner dann eben gehabt, der dann das Perlenwickeln gelernt hat bei mir auf Sommerfest hin. Und es hat dann eigentlich super funktioniert. Und ja, eine Woche vor dem Sommerfest ist der Bewohner dann in die Klinik. Dann habe ich mal schnell noch einen anderen Bewohner geschnappt und das hat trotzdem funktioniert. Und dann ist in mir da eine Werkstatt eingerichtet worden mit 5 Arbeitsplätzen. Und das mache ich jetzt seit 13 Jahren.
Damit verdienst du deinen Lebensunterhalt. Das heißt,
Teilzeit.
Das Saloon ist dein Hobby.
Ich arbeite Teilzeit als Sozialpädagoge. Ja. 70%, das reicht mir zum Leben, mehr brauche ich nicht. Und das, was ich hier mache, ist ausschließlich Hobby. Und ich möchte, dass das so bleibt.
Du verkaufst das auch nicht. Wenn ich jetzt sage, ich würde gerne 17 von diesen Kugeln, die hier hängen, mitnehmen.
Doch. Ich verkaufe schon, allerdings halt im sehr begrenzten Maße. Weihnachten. Ich bin immer beim großen Weihnachtsmarkt mit dabei. Okay. Und da ist so, dass ich dann sage, okay, kann das ganze Jahr machen, was ich will.
Ja.
Also natürlich mache ich ja kleine Auftragsarbeiten, aber in der Regel spinne ich so vor mich hin.
Du hast eben gesagt, Perlen wickeln. Mhm. Was ist das?
Ist wieder eine ganz andere Tätigkeit. Man hat einen Edelstahlstab und dann gibt es Gläser, die sind ein bisschen, man nennt es Weichgläser, die haben ein bisschen einen niedrigen Schmelzpunkt. Und mit denen, die wickelt man dann auf diesen Metallstab drauf. Mhm. Ist jetzt so kein Ausbildungsberuf, machen auch sehr viele, meistens Frauen, so nebenbei ein bisschen machen Schmuck. Auf Mittelalterfeste gibt es das immer wieder mal, dass Leute so Perlen machen. Auch ganz ursprünglich, habe ich auch schon mal probiert, an der Esse, also beim Schmied, so Perlen zu machen. Die werden dann ganz rusig, ganz schmutzig, ganz dreckig. Und das ist aber das, was auf dem Mittelalterfest ja gerade gefragt ist. Dreckige Perlen, weil die waren früher halt nicht picobello und
so. Das heißt aber, ich habe da eine Perle mit einem Loch drin,
genau.
zum Auffädeln.
Richtig, irgendwohin. Genau. Okay. Du machst dann vom Stab runter und dann kannst du da Lederband und je nachdem, wie dick das Loch ist oder wie groß, dass du das Loch machst, kannst du das in die Haare reinflechten. Du kannst, was weiß ich, alles Mögliche damit machen.
Du sagst gerade einen unterschiedlichen Schmelzpunkt. Wovon hängt das ab? Also Glas, hast du eben gesagt, ist Soda, Pottasche und Quarzsand.
In der Regel, ja. Das geben wir noch ein bisschen Metalloxide dazu. Das heißt, je nach Farbe, also wenn das Glas farbig sein soll, sind es meistens Metalloxide, die da mit drin sind. Die Zusammensetzung ist einfach. Also wenn ich reines Quarzglas habe, wo wirklich der Quarzsandanteil extrem hoch ist, dann hast du da Temperaturen weit jenseits der 2000, fast 3000 Grad, die du zur Bearbeitung brauchst.
Wirkt sich das dann auch auf die Stabilität des Materials aus?
Es gibt schon Gläser, die ein bisschen stabiler sind.
Ja.
Ja. Das, also gerade so das in der chemischen Industrie, dieses Borosilikatglas ist enorm hitzebeständig. Zum Beispiel.
Also das ist das, wo die Thermogläser draus gemacht
genau,
werden.
Richtig, auch, ja, genau, richtig. Man kennt es von früher, von der Kaffeekanne. Ja, gibt es genau, ja jetzt nicht mehr, aber also von der Kaffeemaschine, wo du das da unten reingestellt hast, das ist eigentlich ein Borosilikatglas. Schott ist zum Beispiel ein großer Hersteller. Duranglas, dann so Bezeichnungen für dieses Glas. Kannst du auf die Herdplatte stellen und das ist auch das Glas, das ich bearbeite.
Also besonders Glas mit einem besonders hohen Schmelzpunkt.
Nein, oder nicht ist unbedingt, es ist ein höherer Schmelzpunkt, also jetzt zum Beispiel Kalk-Natron-Glas, wie du zum Beispiel Trinkgläser oder sowas, was du so aus dem normalen Gebrauch halt hast, das sind meistens Kalk-Natron-Gläser. Mhm. Aber dieses Borosilikatglas ist eigentlich in der chemischen Industrie ansässig, es wird in der chemischen Industrie verarbeitet, weil es halt enorm hitzebeständig ist, weil es säure- und laugenbeständig ist, also das kannst du 1000 Mal in die Spülmaschine reinschmeißen, das wird nie trüb werden, was da halt mit Trinkgläsern oft nach dem zweiten Mal waschen schon passiert. Und dann denkst du dir, Sakradi, warum ist jetzt das so milchig geworden und das bringst du auch nie wieder raus. Das müsstest du das richtig polieren, aber das macht der Konter beim Glasel für 1,50.
Kalknatron sagst du, das andere war Borosilikat?
Der Name sagt es halt, Kalknatron, da sind diese zwei Anteile drin, Borosilikat ist der Anteil ein bisschen höher. Mhm. Aber es gibt ja enorm viele Glassorten. Und die Natur selbst macht ja auch Glas. Also Glas ist
die
ja
Natur
eigentlich...
Die Natur macht Glas. Also ich kenne das, wenn der Blitz in die Wüste einschlägt.
Richtig, diese Blitzröhrchen, ich glaube, Fulgurit, glaube ich, heißen die, das ist nichts anderes wie Glas. schmutziges, dreckiges Glas. Und irgendwann, wenn die Sonne mal explodiert, und es wird passieren, dann bleibt von der Erde ein großer, dreckiger Klumpen Glas übrig. Und das finde ich schon faszinierend. Weil ja eigentlich außer Wasser, wenn was hier im Übermaß vorrätig ist, dann ist es Sand.
Wobei ja die Bauindustrie sagt, der Sand wird knapp. Aber das ist der Sand, den die brauchen.
Richtig, ja, genau. Ja. Also das sind ja zwei verschiedene Sachen. Aber letzten Endes wird wohl irgendwann noch mal so ein dreckiger Klumpen übrig bleiben, wo wirklich sehr viele Anteile an Glas mit dabei sind. Die Natur macht ja nicht nur bei Blitzeinschlägen, Vulkanausbruch, Erdbeben, alles Mögliche. Überall bei viel Druck und Hitze entsteht Glas. Mhm.
Du sprachst eben über die unterschiedlichen Arbeitsweisen des Glasmachers, des Glasbläsers, dessen, was du machst. Wenn du jetzt hier zum Beispiel so eine von diesen wahnsinnigen Kugeln herstellst, wie fängst du da an? Also was ist dein Ausgangsmaterial?
Ausgangsmaterial, habe ich vorhin schon mal gesagt, sind Röhren, die sind immer 1,50 Meter lang. Gibt es natürlich auch andere Längen, aber das, was ich so verwende, ist 1,50 Meter Länge. Mhm. Alle möglichen Durchmesser, Wandstärken von...
Ach, das, was da hinten in der Ecke steht.
Genau, richtig. Oder Stäbe, also Vollmaterial, entweder Vollmaterial oder eben in Rohrform.
Wo holst du das her? Du läufst ja jetzt nicht in Hornbach und sagst, dreimal Röhren, das gibt es im normalen Baumarkt.
Das bestelle ich bei jemandem in Passau, wo du halt ja danach hergekommen bist. da kenne ich einen, den Ruf ich auch, der verkauft das und der bringt mir das vorbei.
Und das ist dann wiederum der Glasmacher?
Nein, das ist einfach nur ein Händler. Ah, okay. Der verkauft eben die Glas in Rohware und fertig. Meistens, also Schott stellt zum Beispiel nur so Glasröhren her, oft aus der Tschechei jetzt auch, wo diese Glasröhren herkommen.
Und die hältst du dann vor deinen Brenner?
Genau, macht den Brenner auch, Spezialbrenner, Arnold, Zenit, vier Stück habe ich jetzt in der Zwischenzeit.
Warum vier?
Eben, um auch Leute bedienen zu können, die das ganz gerne mehr ausprobieren.
Ah, okay, ja,
Also mir geht es wirklich darum, das ist ein Schwerpunkt von dem, was ich hier mache. Es soll Spaß machen und es soll Leute dazu zu bewegen, auch hierher zu kommen und einfach auszuprobieren.
Gut, ich kann mir das jetzt irgendwie nicht vor, also du hältst das dann vor den Brenner und es schmilzt dann auch tatsächlich nur da, wo die Flamme ist, sodass du den Rest der Röhre einfach festhalten kannst.
Genau, Glas ist ganz ein schlechter Wärmeleiter. Das heißt, ich kann den richtig glühend heiß machen, das demonstriere ich auf die Märkte ganz gern. Man macht dann Stab vorne heiß und der hat vorne 2000 Grad. Hat er nicht, wenn, also 1500 wahrscheinlich oder 1600, vielleicht 1700. Und dann kannst du bis zu Zentimeter, 1,5 Zentimeter kannst du da hinfassen, das ist kein Problem.
Und wie machst du jetzt aus diesem, ja, vorne hast du dann diesen geschmolzenen Stab, der hängt dann so runter wahrscheinlich. Wie machst du dann da so eine Kugel draus?
Also man muss da immer in Bewegung bleiben. Also das ist Schwierige am Glasblasen ist eigentlich so dieses motorische rechts und links, dass das beides gleichmäßig ist. Also wenn ich eine Röhre in der Mitte heiß mache, dann musst du dir ungefähr so vorstellen, wenn das Glas schmilzt,
Dann will das runtertropfen.
Ist ungefähr so wie Honig. Also wenn es ganz, ganz heiß ist, dann ist das fast so zäh oder so flüssig wie Honig. Mhm. Und wenn du in der Mitte eine Stelle hast, die so flüssig wird, dann musst du rechts und links aber wirklich ganz genau gleichmäßig drehen, weil das sonst nicht funktioniert. Das verdreht sie sonst oder es fällt der runter.
Es will runterfallen und du läufst Gefahr, dass es verdrillt. Ja, ja.
Also am besten ist das natürlich nicht im Interview zum Zeugen, sondern wirklich.
Wir müssen halt drüber reden, weil die Leute können sich nur anhören. Ne? Also, wer kann, fährt nach Überackern und probiert es aus. Hier stehen vier Brenner.
Genau. Also das ist eigentlich so dieses gleichmäßige Drehen. Also ich kann mich erinnern an meinen ersten Ausbildungstag. Das ist eine recht lustige Geschichte. Mein Meister hat damals gesagt, schaust einfach am Vormittag nur mal zu. Und ich habe überall zugeschaut, bin Mittag mit den neuen Kollegen in die Kantine gegangen und habe mir so für mich gedacht, wow, cool, das mache ich heute Nachmittag auch. Das war so mein... Dann komme ich da wieder rein, der Meister nimmt 10er Rohr, also 10 mal 1,5, das heißt, das hat einen Zentimeter, 1,5 Wandstärke, schneidet er so 40 Zentimeter runter mit einem Glasmesser, gibt mir einen Stöpsel, bricht das Stück in der Mitte auseinander, also schneidet es in der Mitte auseinander, dass du zwei so Stücke hast mit 20 Zentimeter, gibt mir einen Korkstöpsel, steckt den hinten rein an, auf der einen Seite und sagt, und jetzt setzt das einfach wieder zusammen, stellt die Flamme ein am Brenner, macht die zwei heiß, setzt die zusammen, bläst rein, zeigt ein bisschen an und die zwei sind wieder, dass du es fast nicht sägst.
Ja.
Genau. Das habe ich dann 5 oder 6 Wochen lang gemacht. Ja. Nichts anderes. Dass ich mir nach 2, 3 Wochen gedacht habe, ey, kennst du mich alle mal. Das ist ja ein Scheiß.
Was war der Trick?
Das war so, üben. Das ist der einzige Trick beim Glasblasen.
Wie lange hast du üben müssen, bis du deine erste Kugel hinbekommen hast? Weil die sind ja auch, Die sind ja, zumindest sehen die rund aus.
Also Kugeln aufblasen ist gar nicht so einfach, wenn man meint. Also die Leute meinen immer, wow, der bläst eine Kugel auf und ich mag das auch mal ausprobieren.
Ja, ja, weil wir alle
wenn ich Workshops mache oder wenn ich eben so Kurse mache, dieses Löcher reinmachen und verschmelzen, es wird zwar nicht so gleichmäßig wie das, was du jetzt da oben sagst, das ist gar nicht so schwierig, aber die Kugel aufzublasen, also das ist so, Kugel mit einer Hand aufzublasen, erscheint einmal in meinem Ausbildungsberuf erstmal gar nicht. Das probierst dann einfach irgendwann mal selber aus. Normal hast du immer zwei Hände, wo du dann eine Kugel aufblasst, weil du brauchst so Kugeln nicht in der chemischen Industrie, der Form, wie ich das mache. Mhm. Aber so ein zweites Lehrjahr bist du dann schon dabei, wo du so einigermaßen ein bisschen Kugeln aufblasen kannst.
Aber wo bläst du denn dann hin? Bläst du dann hinten ins Ende der Röhre rein, die du vorne in die Flamme hältst?
Richtig, genau. Also ich habe eine Spitze, also ja. Ich ziehe erst die Spitze auseinander, portioniere mein Glas.
So, dass
also,
es dann aussieht wie eine Spritze sozusagen,
ja, genau,
liegt auch
genau,
da auf dem Tisch. Genau, ja,
man portioniert praktisch das Glas. Je nachdem, was man macht, braucht man bestimmte Menge Glas und das richtet man sich vorher her. Weil ich natürlich 6 cm großes Rohr, 1,50 m lang, kann ich nichts damit anfangen. Das
ist verdammt große Kugel draus
machen. Kann ich nicht bearbeiten, ja, das geht nicht. Also man portioniert das praktisch immer. Also es sind immer ganz genaue Arbeitsschritte. Macht es für Anfänger auch ganz schwierig, weil das auch viele Dinge sind, die man wissen muss. Es ist jetzt gar nicht mal so viel, dass man das, gibt es bei jedem anderen Beruf auch. Du musst einfach wissen, wie ein Schweißnaht geht. Du musst einfach wissen, wie, was weiß ich, egal was das ist. Das geht auch sehr viel übers Wissen.
Ja.
Und wenn du das weißt, dann kannst du es üben. Und dann dauert es halt aber ziemlich lange, bis du das kannst. Also bei mir hat es sehr lange gedauert, aber das liegt jetzt nicht an mir, sondern das ist einfach, der Beruf vom Glasapparatebauer ist einfach, ja, in meinen Augen ein sehr schwieriger Ausbildungsberuf.
Mhm.
Jetzt nicht körperlich und auch vielleicht nicht unbedingt geistig, aber es ist eine reine Übungssache.
Verlangt also eine hohe Frustrationstoleranz wahrscheinlich.
Sehr hoch. Ja. Und also mir sind auch meine Fingerkuppen am Glas kleben geblieben, weil es sowas war. Also wenn du mal nicht aufpasst, also du gewohnst dir Arbeitsweise an, dass du weißt, wo die Dinge liegen, die heiß sind.
Ja.
Wenn zu mir Leute kommen und einen Kurs machen, versuche ich das immer gleich zu sagen, leg das Glas so hin, dass das Heiße von dir weg ist.
Mhm.
Dass du hinten über dahin fassen kannst und es ist kalt. Und das vergisst du halt am Anfang von der Ausbildung im ersten Lehrjahr. Also da zückst du Spitze, machst kurz was anderes und klangst dann das Glas genau an der Stelle an und dann bleibt es wirklich an der Hand kleben. Mir ist es kleben geblieben an der Hand. Und dann habe ich das so runtergeschüttelt und dann waren also meine kompletten Fingerabdrücke auf dem Glas schön aufgeschmolzen.
Sah aber bestimmt ganz cool aus,
oder? Ist dann erstmal für den Tag vorbei mit Arbeiten, ja. Weil die Abstrahlwärme von den Brennern ist ja so hoch, wenn du die irgendwo brennst. Und dann ist es wirklich so, dass du da nicht mehr hin kannst an den Brenner zum Arbeiten, weil das wird so hoch ist an der Stelle. Und wenn du da Verbrennung hast und du kommst da mit warmer Luft in Berührung, das ist ja furchtbar, das ist ja eine Katastrophe.
Okay. Wie heiß werden denn diese Brenner?
Also die schaffen über 3000 Grad.
Brauchst du da irgendwelches spezielles Gas oder geht das so ein ganz normaler
Propan? Normal Propan und Sauerstoff.
Okay.
Das sind halt Spezialbrenner von der Firma Arnold. Es gibt eigentlich nicht recht viel wirklich gute Hersteller von Brenner, es gibt amerikanische, aber das ist so das, was in Europa oder in Deutschland auf alle Fälle am meisten gebraucht wird oder hergenommen wird.
Ich hänge ja immer noch geistig an der Kugel. Also du hast jetzt da vorne diese Spitze rausgezogen aus deiner Röhre. Was machst du dann? Hältst die Spitze in die Flamme und bläst von hinten immer weiter rein und drehst, also und drehst und drehst, bis da vorne eine Kugel entsteht?
Ich habe jetzt erst zwei Spitzen dran. Also
du hast zwei Spitzen?
Nicht nur eine, sondern zwei. Also ich ziehe eine Spitze runter.
Achso, du nimmst die Röhre, erhitzt die in der Mitte und ziehst sie dann rechts, links auseinander.
Genau, machst du auseinander?
Ja.
Dann habe ich zwei so Teile.
Genau, zwei Spritzen.
Aus einem diesen Spritzendingern ziehe ich nochmal Spitze, damit ich in der Mitte so ein Stückchen Rohr habe. Also sieh, so 7-8 cm. Aus dem blase ich dann die Kugel auf. Hab praktisch zwei Spitzen dran und dieses Rohr.
Sieht dann aus wie vermutlich wie so die Christbaumspitze, ne?
So, ja, genau. Oder wie so eine Pipette. Oder wenn ich so auf Märkte bin und da richte mir irgendwie so eine Spitze her, dann sagen die, das wäre eine Christbaumspitze.
Ja, ja.
Also genau, das wäre eine Kugel. Und dann ziehe ich praktisch die eine Spitze auf der einen Seite weg und versuche das möglichst gleichmäßig rund zu kriegen vorne. Im gleichen Durchmesser, wie das Rohr hat. Also das Rohr hat eine Wandstärke und dann versuche ich die gleiche Wandstärke vorne, praktisch halte nur den vorderen Teil in die Flamme. Und dann blase ich so zwei, dreimal rein, mache das nochmal heiß, blase nochmal rein, bis das dann eben schön rund ist vorne. Und dann kann ich erst diese ganze Glaslänge, also dieses ganze Glasstück richtig heiß machen und blase dann auf einmal und versucht, dass das dann eine Kugel wird.
Versucht, dass das dann eine Kugel wird, heißt, mir würde das im Leben nicht gelingen, ohne.
Nö. Es ist, wie oft haben schon viele probiert, bei DVS-Kursteilnehmern ist immer wieder mal jemand dabei, der einfach da nicht aufgibt und immer probiert. Klappt dann irgendwann einmal. Allerdings muss ich dann dazu sagen, die Spitzen habe dann trotzdem ich gemacht. Ja. Also Spitzenziehen zum Beispiel ist, ich habe auch schon Leute kennengelernt, die 3 Jahre Ausbildung gemacht haben und nicht einmal vernünftige Spitze ziehen haben können.
Wie sieht eine richtige Spitze aus? Also was ist der Fehler bei einer falsch gezogenen Spitze?
Zu dünn.
Zu dünn?
Hält nicht. Zu unsymmetrisch, also zu wie sagt man, nicht zentrisch. Mhm. Also eiert dann das Ding umeinander. Und je mehr es das eiert, umso schwieriger wird es, das Ding dann auch gleichmäßig heiß zu machen.
Also weil die Wandstärke auch unterschiedlich dann wahrscheinlich
ist. Nein, die Wandstärke an der Stelle dann schon, ja. Wo die Spitze losgeht, da ist die Wandstärke dann zu dünn. Aber die ganze Spitze eiert und dann hast du da ein Ding, das da an der Spitze holzt und vorne eiert das Ding dann so rum. Wir sollten das in der Flamme vernünftig gleichmäßig heiß werden. Das funktioniert ja nicht. Ja.
Man könnte die Flamme größer machen, sodass die das ganze Ding umschließt.
Ja, du musst aber dann wird es halt an der Flamme größer machen, ist okay, aber man muss ja auch in einem im Flammenbereich arbeiten, wo dann das Glas auch sinnvoll wird, dass das heiß wird an der Stelle. Also wenn ich es noch größer mache und es wird dann an der Spitze heiß, dann macht es wupp im Nu, weil die Spitze ja viel dünner ist. Mhm. Und du brauchst da hinten eigentlich überhaupt keine Temperatur, sondern nur vorne. Und wenn du die Flamme dann größer machst, hast du da auch eine Temperatur und dann fällt dir das Ding dann bloß runter. Also beim Spitzenziehen geht es schon los. Ja. Kugeln aufblasen hat der eine oder andere schon mal mit ein bisschen Glück einfach einmal an hier gebracht. Ja. Aber halt nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Gute Geschichte habe ich ich war mal beim Einkaufszentrum, war ich gebucht als Glasbläser, Kinderkugeln aufblasen und da kam ein Mann, der klopft mir von hinten so auf die Schulter und sagt zu mir, darf ich das auch mal probieren? Und so, klar, logisch, sitzt du her, oder sie hingesetzt. Und dann hat er angefangen und dann habe ich gesagt zu ihm, du machst das aber nicht zum ersten Mal. Dann sagt er, nein, er ist seit 25 Jahren Glasbläser, er arbeitet irgendwo in der Firma und macht da irgendwelche Apparaturen und er hat dann eine Kugel aufblasen. Puh, aber diese Kugel war also, zweites Lehrjahr, sage ich jetzt mal. Weil der das so normal nicht macht. Er bläst die Kugel nicht mit einer Hand auf. Der, wenn Kugeln aufblasst, nimmt er beide Spitzen und bläst dann in eine Reihe und dann ist das ganz eine andere Arbeit, wie wenn du das mit einer Hand machst und nur vorne das Teil was machst und eben die zweite nicht zum Ausgleich hast. Ganz anders.
Gibt es eine richtige Art und Weise, das zu machen? Nein.
Es gibt beim Glasblasen kein richtig oder falsch. Das ist meine Meinung. Also natürlich, wenn du in der chemischen Industrie arbeitest, dann hast du bestimmte Abläufe, bestimmte Vorgehensweisen. Da kannst du nicht aus. Das ist so. Mhm. Ja. Du kannst nicht einen Intensivkühler von außen anfangen zum Bauen, sondern du fängst ihn von innen an.
Einen Intensivkühler?
Zum Beispiel.
Oder ich google halt
allgemein,
das dann.
Allgemein halt Kühler, also alles, was du so brauchst. Also,
Schlangen.
Wo es halt von innen nach außen aufgebaut wird. Und das kannst du nicht umdreht machen, das geht nicht. Ja? Also du hast ja deine bestimmten Abläufe. Und da gibt es natürlich schon richtig oder falsch. Aber so bei dem, was ich mache, weil ich eben das Künstlerische mache und einfach so, da gibt es kein richtig oder falsch.
Jetzt hast du die Kugel aufgeblasen. Du hast also ein Glasrohr. Am einen Ende dieses Glasrohrs ist ein Ball. Wie machst du jetzt das Rohr da ab, sodass der Ball rund wird? Also du willst die Kugel ja zumachen auch irgendwie.
Also wenn ich eine normale Christbaumkugel mache, macht man da einen Haken hin. Ja? Also man nimmt die Kugel und die Spitze und macht da das Hackerli. Mhm. Was noch viel schwieriger ist, wie das Kugel aufblasen. Also das ist echt krass. Man glaubt es nicht. Das ist Hackerl zu machen. Das ist, es sind einige Kugeln in der Scherbenkiste verschwunden, weil eben das Hackerl nichts geworden ist.
Das heißt, der Haken ist bei deinen Kugeln dann auch aus Glas. Also ich kenne das nur, dass da dann ein Loch ist und da sitzt dann halt so ein Aluhut drauf.
Ja,
und
genau. Das sind die maschinell hergestellten
Kugeln.
Die werden nicht maschinell hergestellt, die werden einfach oben abgesprengt. Und dann, bei mir ist das Haken aus Glas, genau. Und wenn ich es so runter möchte, wird diese Kugeln, die du jetzt da ansprichst, die da hinter mir sind, dann mache ich zuerst den einen Teil der Kugel fertig, setzt dann da einen Stab an, auf dem fertigen Teil, dreh dann das Ganze um, zieh unten die Spitze wieder weg, form das rund und mach dann...
du machst zwei Halbkugeln?
Ich bearbeite die Kugel erst auf einer Seite, setzt dort an den Stab an, dreht es dann um und die ganze Kugel und zieht dann die Spitze dort weg, damit es da auch Kugel ist und macht dann da mit dieser Gitterstruktur weiter.
Achso, du bist schon bei der Gitterstruktur, okay.
Genau.
Wie machst du die Gitterstruktur da überhaupt rein? Also du hast ja einen kompakten Glasball oder einen geschlossenen Glasball, wenn man so will.
Ja, ganz geschlossen ist er ja nicht, weil du ja immer diese Spitze
da hast. Ja, klar. Ne?
Einfach, du stellst die Flamme dementsprechend da am Brenner und wenn du da ganz eine feine, dünne, aber trotzdem scharfe Flamme hast, dann gehst du an einer Stelle hin und bewegst sie nicht, dann platzt das Glas da so auf, plopp, plopp, und so kommen die Löcher dann da reinschießen. Die Löcher sind dann erstmal rund, und um diese Gitterstruktur dann letzten Endes herzustellen, musst du diese runden Löcher nochmal miteinander verschmelzen. Also du fährst diese ganze Kugel dann mit einer feinen, weichen Flamme nochmal ab, dass sie das Glas so zusammenzieht.
Eine weiche Flamme, was ist der Unterschied zwischen einer weichen und einer harten Flamme?
Ja, wenn relativ viel Druck drauf ist, also wenn ich sehr viel Sauerstoff drauf gebe, dann wird die Flamme natürlich schärfer.
Ja.
Und wenn ich weniger drauf tue und mehr Gas habe, dann wird es ein bisschen weicher. Also ich sage halt weicher dazu. Sie werden nicht mehr so konzentriert an einer Stelle, so ganz heiß, sondern ein bisschen verteilt. Mhm. Und es dauert ein bisschen länger, bis dann das Glas schmilzt.
Wie lange brauchst du für so eine Kugel?
Das ist sehr stark abhängig von der Größe. Klar. Also je kleiner die Kugel, umso schneller ist sie mal. Ich sag mal so, die kleinsten Kugeln so eine Viertelstunde. Mhm. Und für die größte, die dort oben hängt, waren es 2 komplette Tage. Inklusive Nackenstarre und abfallender Arm.
Ja.
Also es ist wirklich dann, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es wirklich anstrengend.
Macht es dann trotzdem noch Spaß?
Ja. Also es war bei der Kugel halt wirklich, also die, wo dort oben hängt, die größte da, das war wirklich eine schwierige Arbeit. Das ist also die Grenze.
Das
also
ist auch, mehr, das ist auch mehr, die am wenigsten Runde, die ich hier sehe.
Ja, ja. Ist dann ein bisschen... ja, einfach schwieriger zu machen, je größer die wird, weil dann der Brenner irgendwann einmal seine Kapazität erreicht hat. Also da geht nicht mehr. Ja, man kann jetzt noch einen zweiten Brenner dazu nehmen und mit 2 Flammen arbeiten und also richtig. Oder ja, ich habe eh schon den großen Brenner, also du siehst ja hier 3 kleine und einen großen und ich sitze an dem großen Brenner, der also der Düsenkopf vorne noch viel größer ist. Da kannst du dann 10 Kugel machen. Also so eine große Kugel kannst du an so einem kleinen Brenner sowieso nicht machen. Das geht nicht.
Warum nicht? Das verstehe ich nicht.
Weil die Kapazität vom Brenner irgendwann einmal erreicht ist. Also du kannst ja nicht, wenn die Flamme bloß so breit wird, kannst du ja nicht so ein Stück Rohrhaus machen.
Ach so, das hängt halt, okay, die Flammenbreite, nee, die Rohrbreite, die du benutzen kannst, oder der Rohrdurchmesser, den du benutzen kannst, hängt auch ab von der Breite der Flamme, die du einstellen kannst.
Ja, alles eigentlich. Also erstens einmal ist die Kapazität der Hände irgendwann einmal erreicht. Also beim 80er Rohr, sage ich mal, mit der Hand traue ich mir noch zu, aber wenn du halt ein 120er Rell hast, also
12 Zentimeter,
dann ist halt irgendwann mal vorbei mit der Hand. Ja. Da gibt es dann zwar Drehbänke, aber habe ich noch nicht. Also ich habe zwar eine, wo stehe, aber habe ich nicht in Verwendung, weil ich einfach die Sachen in erster Linie bis zu dem Punkt mal möchte, die ich mit der Hand wirklich machen kann. Also ich möchte möglichst wenig mit Maschinen arbeiten eigentlich. Mhm. Das ist mir immer ganz wichtig. Ich gebe mir immer wieder mal Leute, die sagen, kannst du das oder das machen? Sage ich, schlecht, also ohne Schleifmaschine, ohne Bandschleifer, ohne Glassäge, sind halt einfach manche Sachen nicht möglich.
Was außer diesen Kugeln machst du denn eigentlich noch? Also hier steht noch ein Quadrat, das so aussieht wie deine gelochten Kugeln.
Das
macht mich fertig. Weil, wie machst du das Quadrat? Also
im Grunde macht man erst eine Kugel.
Okay, und dann machst du sie warm und drückst sie flach.
Schneidet die auseinander, macht die Einzelteile, also so habe ich es gemacht, die Einzelteile dann flach, setzt dann das alles wieder zusammen und dann schmelzt man das genau an den Stellen weg, wo man es halt weg haben möchte. Und dann hat man 6 gleich große viereckige Teile und versucht, die dann wieder zusammenzusetzen.
Jetzt hast du es kaputt gemacht. Also, ja, okay, aber, wenn du die Kugel auseinanderschneidest und du hast dann dieses gewölbte Stück, das du plan machen möchtest, musst du das auch in der Luft hängend machen oder kannst du das irgendwo drauf hinlegen?
Das habe ich hingelegt. Das habe ich auf eine Kohleplatte, also eine Graphitplatte gelegt und habe dann mit dem Brenner den Brenner in die Hand genommen und bin dann so drüber gefahren und habe das dann mit einer zweiten Kohleplatte nach unten gedrückt.
Das wäre dann auch das Material der Wahl, auf dem man heißes Glas ablegen kann.
Graphit, ja.
Graphit. Wie viel hält das aus?
Ja, ist im Grunde ja nichts anderes wie Bleistiftmine. kannst du einen Ofen mit reinlegen, wenn du möchtest. Also bei 1200 Grad ist kein Problem.
Ich habe hier noch das Stichwort Werkzeuge auf meinem Zettel stehen. Mhm. Aber du benutzt kaum Werkzeuge, oder? Du hast deine Brenner?
Ja, du hast schon viele so Kleinwerkzeuge. Von der Pinzette angefangen bis zum Glasmesser. Dreikantfeile ist was ganz was Wichtiges.
Warum?
Einfach um mit der Feile fasst du einmal so das Glas drüber, ritzt es an und kannst es brechen.
Ah,
also, okay. Wenn ich einen Stab habe, einen Achterstab, nehme ich die Dreikantfeile, fahre einmal drüber, zack und breche es auseinander. Ansonsten hast du natürlich Auftreiber, irgendwelche Kohleplatten.
Auftreiber?
Auftreiber. Ja, also gibt es in Graphitform, in runder Form, in Messing gibt es die. Das sind so, ja, wie sagt man, wie kann ich das erklären, dass man das versteht als Hörer. Das sind einfach so Werkzeuge, mit denen du ans Glas hinfährst und es eben auftreiben kannst oder dem Glas eine Form geben kannst. Und das muss halt schon relativ hitzebeständig sein. Also entweder Graphit oder halt Metall.
Wobei auch nicht jedes Metall. Ich meine, wenn du da mit Temperaturen von bis zu 3000 Grad arbeitest.
Das Glas selber hat keine 3000 Grad. Also Werkzeug, goldene Regel, Werkzeug niemals in die Flamme halten.
Okay.
Also du arbeitest mit dem.
Stimmt, das ist ja ein Leiter.
Ne? Außer mit Graphit kannst du natürlich schon in die Flamme, aber auch nur bedingt. Also ab einem gewissen Punkt ist es dann wirklich so, dass das so viel Material verliert, dass das Graphit dann irgendwann einmal kaputt geht.
Mhm.
Aber ansonsten das andere Werkzeug. Also ich habe schon mal gehabt beim VHS-Kurs, dass jemand gemeint hat, der muss dann mit der Pinzette dann in der Flamme macht, und dann ist die Pinzette, also Edelstahlpinzette, ist dann einfach mal kaputt. Schmilzt er weg, ist kein Problem.
Arbeitet man da eigentlich mit Handschuhen? Oder?
Nein. Da hast du kein Gefühl dafür. Ne?
Ja, stimmt.
Also du kannst ja...
Aber ich möchte noch nicht mit nackten Fingern eine Metallpinzette in eine Flamme halten, weil...
Das machst du ja nicht. Du sollst es ja nicht in die Flamme halten. Aber außerhalb... Es ist dann schon so, dass das Werkzeug, wenn du jetzt mehr Sachen machst, dass das Werkzeug zwischendurch einmal heiß wird. Also so diese Graphitstäbe zum Beispiel, die werden dann schon einmal heiß.
Mhm.
Und man hat halt auch noch so... Ja, wie sagt man da dazu? Ja, so Halter... wo du was einspannen kannst, wo du das dann halten kannst. Also wenn du zum Beispiel einen Fuß von einem Glas machst, dann lässt du den kalt werden und setzt den dann eben auf die Kuppel oben drauf vom Glas selber und hältst praktisch den Fuß dann mit so einem Halter.
Die dritte Hand.
Ja, genau. Also, spannst du das ein und dann hältst du den so und dann setzt es praktisch so drauf.
Aber diese Kugeln, also diese Netzkugeln sind schon ein Markenzeichen, oder?
Das überhaupt, diese Gitterstruktur.
Ja.
Ich weiß nicht, ich weiß schon warum. Ich sage immer, ich weiß nicht warum. Warum das so ist, weiß ich nicht. Warum ich so eher der abstrakte Mensch bin. Es gibt ja sehr viele Glasbläser, die so in diesem naturalistischen Sektor unterwegs sind, die also alles Mögliche kopieren. Pferde, Fische, keine Ahnung, schlag mich tot. Es sind Sachen, ich mag es nicht, ich kann es nicht und ich will es auch nicht. Also es ist, warum soll ich was machen, was es schon gibt? Also ich habe auch schon Rosen gemacht aus Glas. Hat den Grund, weil sie sich einfach gut verkaufen. Ja. Aber eigentlich habe ich heuer jetzt dann das erste Mal keine mehr gemacht, weil es nicht meine Arbeit ist. Weil die schönste Rose steht im Garten.
Mhm.
Ja, die brauche ich nicht aus Glas irgendwann nochmal. Ich habe jetzt vor kurzem einen Dinosaurier gemacht. Was macht
der Kleine, der da
ja, steht? Genau, ja, genau, dieser Brachiosaurus. Habe ich nur aus einem Grund gemacht, weil mein Kleiner halt einfach auf Dinosaurier steht. Ja. Kommt dann jemand und sagt auf Facebook, ja, kann man den erwerben? Sag ich, ja, den jetzt nicht, aber wenn ich vielleicht mal irgendwann wieder die Muse habe, so zu machen, dann mache ich vielleicht mal wieder einen. Aber das ist jetzt nicht so, dass dann... Also ich war jetzt nicht so begeistert, wenn jemand kommt und sagt, er möchte da 20 Stück von denen und ich soll die dann machen. Das ist nicht meins. Ja, also wenn jemand 20 so Kugeln möchte, okay, das mache ich. Das
okay.
Gefällt mir auch. Das ist, weiß ich nicht, diese abstrakte Struktur oder alles, was so ein bisschen im abstrakteren Bereich ist, gefällt mir deutlich besser, wie eben irgendwelche Dinge nachzumachen, die es schon gibt.
Gibt es eine Form oder eine Verarbeitungsweise oder eine Glasart, mit der du gerne mal arbeiten würdest, an die du dich noch nicht rangetraut hast? Oder?
Also wenn, dann gibt viele so Sachen, aber die sind jetzt, haben jetzt nichts mit dem Glasbereich zu tun. Also Schweißen lernen zum Beispiel mehr, die unheimlich ganz gerne mal ausprobieren. Also Schweißen mehr die Kinder, weil diese Kombination dann einfach, ich arbeite auch sehr viel mit Holz, und Glas in Verbindung, und ich würde ganz gerne einmal Metall mit Glas in Verbindung bringen, und das kann ich einfach nicht, ich kann nicht schwarzen. Das ist ja wahrscheinlich auch nur eine Übungssache, oder dass da mal jemand sagt. Aber im Glasbereich, ich habe ja schon mal diesen Workshop gemacht als Glasmacher, mir gefallen diese massiven Kugeln. Also diese Briefbeschwerer, Paperweights, ja, was man eigentlich so sagt, je größer, umso cooler, also umso so schöner, finde ich.
Wie kriegt man sowas überhaupt hin? Weil Blasen ist da ja
nicht
mehr.
Nein, da blasst du gar nichts. Das ist bei mir übrigens auch so. Das ist eigentlich, hat mit Blasen gar nicht so viel zu tun. Das ist sehr viel Formen, sehr viel Ziehen, sehr viel Glas in Bewegung bringen oder hinfallen lassen in die richtige Richtung. Also bei dem Brachiosaurus, ich weiß nicht, wie oft habe ich da reinblasen? Vielleicht 10 Mal insgesamt, also für die Füße.
So und dann ein bisschen Volumen reinbringen,
ja, und den ansonsten Rest zupfst du. Formst du, fährst mit dem Messer entlang, machst dir seinen Muskel. So formst du das eigentlich. Und bei so einer Kugel, bei so einer Vollglaskugel, was die Glasmacher machen, da blasst du gar nicht rein. Sondern du holst das Glas raus und dann formst du das. Und,
das heißt, du hältst es so lange, drehst es so lange durch die Flamme, bis es möglichst rund ist.
Das war was mir am besten gefallen hat bei diesem Workshop, ist, dass du in diesem Glasmacherstuhl drin sitzt und hast diese Glasmacherpfeife und diesen Glastropfen, und dann hast du da so Zeitungspapier, so 10 Lagen, 15 Lagen, die sind nass, die holst du aus dem Wasser raus, und dann nimmst du das Glas in die Hand, dieses Zeitungspapier dazwischen, dieses Nasse, und rollst es dann so in deiner Hand, und du spürst direkt, wie weich das ist und wie du dem die Form gibst, und das war so faszinierend. Also das hat mir richtig gut gefallen, weil man das so ja, dieses massive Glas, das kann ja eh nicht. Ja? Und darum habe ich das so spannend gefunden einfach. Einfach einmal was Neues zu bringen. Mehr jetzt nicht immer mache, mehr nicht Glasmacher sei. Das ist genau meins, was ich da mache. Ja. Aber es war ein super Erlebnis. Das kann ich jedem bloß mal empfehlen, Glas mit bloßer Hand, bloß mit ein paar Lagen Zeitungspapier dazwischen zu formen. Finde ich genial. Es raucht, man spürt es direkt, wie das weich ist. Also wenn du das so nehmen lässt und das so zudrücken, dann kannst du es so richtig drücken. Finde ich super.
Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es noch nie gemacht hat, weil Glas ist ja immer hart. Für so jemanden wie mich. Glas ist immer hart und Glas geht immer schnell kaputt, und darum hat man eigentlich auch Angst davor, mit Glas zu hantieren. Dabei also, geht das nicht kaputt. Also diese Kugeln, die du da hast, also wir haben ja eben eine über den Boden rollen lassen. Also ich habe gedacht, oh Gott, sie zerbricht, die zerbricht gar nicht. Ne? Was?
Glas ist eigentlich, ja. Also viele Leute haben Angst davor. Ich sehe es immer wieder an die Stände, das bringt mir ja nicht heil heim. Und,
genau. Ich habe auch eben gedacht, so kaufe ich dir jetzt so eine Kugel ab. Ach nee, komm, bis Berlin ist die kaputt. Genau.
Mein bester Spruch auf das war dann mal auf dem Markt. Das ist ja das Lustige bei diesen Märkten. Mir gefällt es ja, der Umgang mit den Menschen. Manchmal bin ich so sehr introvertiert und sitze einfach nur da und arbeite vor mich hin. Das ist auch ein Teil von mir, aber ich mag einmal rausgehen und ich mag einmal mit Leuten in Kontakt sein. Und wenn du dann immer wieder das Gleiche hörst, also die Frau sagt, mei, schau mal, das ist aber toll. Und der Mo sagt, ja, aber das geht ja sofort kaputt. Das bringen wir nie heim. Und dann, wenn du das 20 Mal am Abend hörst, wenn du das 30 Mal hörst, und irgendwann kommt dann bei mir der Punkt, wo ich dann mir denke, ist doch egal, was die von mir denken. Dann habe ich gesagt, ja, mir geht's auch immer so. Also immer, wenn ich auf den Markt fahre, dann packe ich alles aus, dann ist alles kaputt. Dann repariere ich schnell vor Ort, hänge das wieder auf. Und beim Heimfahren wieder das Gleiche. Also ich packe das dann alles ein, fahre heim und ist alles wieder kaputt daheim. Und dann muss ich alles wieder reparieren und stehe dann wieder in meine Werkstatt. Und dann ist die Reaktion, das ist halt recht, recht witzig gewesen. Aber nein, darf man auch mal ein bisschen einen Spaß haben.
Aber woher kommt das, dass wir so viel, Angst ist vielleicht das falsche Wort, oder so viel Respekt, also das Glas so furchteinflößend ist, also
man hat ja mit Glas. Man hat ja so oft am Tag mit Glas zu tun. Ja. Nicht nur einmal, also Glasflaschen, Gläser, ähnlich sind Teller zum Beispiel, ist zwar kein Glas, aber wenn es runterfällt, muss nicht. Es hat jeder sicher auch schon mal erlebt, dass es halt nicht kaputt gegangen ist. Aber
öfter als dass es kaputt geht
sogar. Eigentlich ja, das ist ganz erstaunlich. Aber wenn es kaputt ist, dann ist es kaputt. Und die Erfahrung der Menschen mit kaputtem Glas ist meistens, ich habe jetzt da einen Sekundenkleber hergenommen, habe versucht, das zu kleben, und es funktioniert halt leider nicht. Ja. Es geht nicht.
Du brauchst schon einen Brenner für. Ne?
Das ist genau das Problem, dass das dann unweigerlich kaputt ist, und das bleibt in Erinnerung.
Ja. Stimmt. Und dann beim Aufklauben schneidest dich noch, dann kannst du es nicht einfach in die Mülltüte werfen, weil die geht dann kaputt. Stimmt, es ist eigentlich, zerbrochenes Glas hat nur Nachteile.
Ja. Aber man hat am Tag, man hat immer mit Glas zu tun. Ja. Egal, ob du ins Auto einsteigst, du bist von Glas umgeben. Wenn du im Haus sitzt, die Glasfensterscheiben, die Gläser, die du dir aus dem Schrank rausholst zum Trinken, es sind so viele Sachen, das nicht gleich immer sofort kaputt geht. Mhm. Aber wenn es kaputt ist, das ist halt so, dieses, was im Kopf von den Leuten bleibt, das ist kaputt, jetzt muss ich es wegschmeißen. Bei anderen Sachen, die, wenn mal runterfallen, ja gut, kannst du es vielleicht wieder reparieren. Wenn irgendwas aus Holz ist und es bricht irgendwo, dann leimst du es wieder zusammen mit Holzleim, funktioniert. Wenn sich irgendwas verbiegt, dann birgst du es wieder hin. Das kannst du halt mit Glas nicht machen oder zumindest Otto Normalverbraucher nicht.
Ja. Machst du das? Wenn den Glas runterfällt, kaputt geht, reparierst du es dann?
Kommt darauf an, was das ist. Also wenn es Sachen von mir sind, die ich gemacht habe, dann ja.
Ja.
Normale Trinkgläser kannst du nicht so einfach wieder reparieren. Es ist
warum nicht?
In Anführungsstrichen billiges Glas. Ja. Ja. Also das kann ich nicht einfach so wieder am Brenner erwärmen, das springt sofort.
Ah, okay.
Also auch Glasflaschen oder ja, es muss schon ein spezielles Glas sein, wie eben dieses besonders hitzebeständige Borosilikatglas, die du dann in die Flamme wieder reinhalten kannst und jederzeit wieder wärmen kannst.
Das heißt, wenn ich es einmal in Form gebracht habe, also dieses billige Glas, aus dem ich jetzt trinke, habe ich durch die Abkühlung da so viel Spannung drauf, dass ich es nicht nochmal erhitzen kann?
Nein, Spannung ist da nicht drin. Das wird schon ausgekühlt. Ja. Also die Spannungen sind da draußen. Aber das Glas ist viel hitzeempfindlicher. Das heißt, wenn ich da mit einer Flamme hingehe, springt es sofort. Es gibt einen ganz lustigen Versuch, wo man starten kann, um sich mal ein Bierchen zu verdienen am Abend. Wenn man in freudiger Runde sitzt, dann sitzt man beieinander und sagt, ich schaff's, dass ich das Weißbierglas zum Zerspringen bringe, ohne dass ich es anfasse, ohne dass ich es runterschmeiße. Und dann wird man um ein Bier. Und dann nimmt man Feuerzeug und macht das Feuerzeug an und hält es so 3 Zentimeter unterhalb von dem Glasrand und lässt es so nach oben schlagen, die Flamme,
ja.
Über den Glasrand so drüber. Und da bleibt man genau an dieser Stelle. Das dauert nicht einmal eine Minute, dann springt es. Von ganz von alleine.
Ich hätte gedacht, Glas springt nur, wenn es unter Spannung steht.
Da entsteht dann eine Spannung.
Ach, die entsteht dann
entsteht und
die
entlädt. In dem Moment, das schaffst du mit dem Borosilikatglas nicht, weil das eben so hitzeunempfindlich ist, aber mit einem normalen Kalkneutronglas, also wie einem Trinkglas oder Weißbierglas, die ja maschinell hergestellt werden und die werden deswegen in Anführungsstrichen billiger im Glas gemacht. Eigentlich ist es ja nicht billiger, aber die Herstellung ist einfach das Problem. Du brauchst so hohe Temperaturen bei der Glasbearbeitung, dass das natürlich schon einen Unterschied macht, ob ich 1500 Grad brauche oder ob ich 900 Grad brauche.
Alleine für die Maschine, die das verarbeitet. Ne?
Für die Maschine und für die Energiekosten.
Ja.
Ist ja ein horrender Unterschied, ob ich halt irgendwo Temperaturen jenseits der 1500 Grad brauche oder ob ich unter 1000 Grad bin. Dann ist das natürlich ein Energiefaktor.
Wie funktioniert eigentlich so eine maschinelle Herstellung von so einem Glas?
Das habe ich
einmal. Das hätte ich in der Sendung mit der Maus eigentlich sehen müssen. Irgendwann habe ich aber nicht.
Das habe ich mal, da gibt es normal nicht rein, aber ich bin mit meinen Bewohnern, habe ich da mal nachgefragt, ob wir das mal anschauen können. Wir waren da in Zwiesel, im Bayerischen Wald, bei Schott, die also diese Trinkgläser herstellen. Es ist schon faszinierend, das zum Sehen, wenn du die Maschine alle Sekunde ein Glas raushaut, so tschpf, 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 kommen da die Gläser raus.
Und, aber wie macht die das? Bläst die auch? Oder?
Da wird schon was aufblasen. Ja. Also der obere Teil, der untere Teil wird gepresst. Also die Stiele zum Beispiel, die sind gepresst. Man sieht es ganz oft, dass die so eine Naht haben.
Ja, ja.
Gibt sogar Gläser, die haben diese Naht, wo dann unten drauf steht Handarbeit.
Okay.
Es ist leider so, dass da keine gesetzlichen Vorschriften im eigenen Sinn gibt. Wenn du einen Stiel hast, der maschinell hergestellt worden ist, und einen Kelch hast, der maschinell hergestellt worden ist, wenn da ein Mensch sitzt und die zwei Teile zusammenfügt,
dann war es Handarbeit.
Das ist halt schon, aber das ist schon faszinierend, wenn man dann so auf ein Fließband schaut, wo dann diese Gläser da draufstehen, und da siehst du dann so 15.000 Stück so auf die zufahren, so ganz langsam. Das ist schon faszinierend. War auch schön zum Singen. Gibt es übrigens keine einzigen Glasbläser da drin. Ja? Sondern das sind alles Schlosser, die Maschine am Laufen halten. Ne? Die wechseln dann die Formen aus. Das muss rucki zuck gehen, weil wenn die Maschine nämlich eine Stunde oder zwei steht, das ist alles Ausfall an Gewinn. Also auch toll.
Jetzt hast du irgendwann mit 15 gedacht, boah, ich will mit Glas arbeiten, ich will Glasbläser sein. Und bist das dann aber so viele Umwege geworden, lebst du deinen Traum?
Ja. Ja, definitiv.
Hast du sonst noch einen?
Also ich denke mir oft, ich verstehe nicht, wie die Leute immer unterwegs sind. Sie sind immer irgendwo. Also wenn ich hier heimkomme, wenn ich mit dem Auto hierher fahre, dann denke ich mir, wahnsinn geiler kannst du doch nicht leben. Also ich verstehe ja diese Negativeinstellung der Menschen oft nicht. Also immer wieder dieses Facebook, ich nutze Facebook ja in erster Linie, um auch meine Sachen da zu präsentieren. Den Nutzen, das kannst du vergessen. Aber was ich da drin lese und was ich, ja, das ist eher was mich runterzieht. Weil ich denke, mein, macht's doch, interessiert mich nicht. Ja, also Traum. Also wenn ich einen Traum habe, dann sage ich, ich möchte gerne gesund so alt werden, dass ich sehe, wie mein Junior irgendwann mal vollkommen selbstständig ist. Das ist so das Einzige, was ich sage.
Man muss sich Rolando Vetri als einen glücklichen Menschen vorstellen.
Meistens ja. Ist ja nicht so, dass da jeder da gleich ist, aber im Großen und Ganzen definitiv ja. Wer hat es denn schon so gut wie wir? Also ich glaube, viele Leute vergessen das einfach. Ich wollte nur sagen, dass man manchmal einen Schritt zurückgehen sollte. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, die Leute sind immer unterwegs, sie fahren in Urlaub, machen das. Ich habe jetzt aktuell gerade 4 Monate Elternzeit nochmal genommen, kriege für diese 4 Monate auch kein Geld, es ist unbezahlt. Es gibt eigentlich nur 2 Meinungen zu dem ganzen Thema. Die einen sagen, ja, finde ich super, das sind meistens die Kinder haben. Ich habe viel zu wenig Zeit mit meinen Kindern verbracht. Und die anderen sagen, was, du kriegst 4 Monate kein Geld, das kann ich mir gar nicht leisten. Und wenn man dann genau hinschaut, wenn man dann die Autos sieht, die Leute fahren, da 30.000 Euro, da jedes Jahr in Urlaub für 4.000, 5.000 Euro. Wenn man ein bisschen reduziert, wenn man ein bisschen runterfährt und wenn man einfach das macht, wozu man Lust hat.
Da braucht man auch keinen teuren Urlaub.
Richtig, dann brauche ich das nicht. Ich finde, das genügt, was man hat. Ich muss nicht immer schneller, 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 höher, 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 weiter, weiter, weiter. Das ist nicht notwendig. Also ich habe es wirklich ganz bewusst mir diese Zeit jetzt auch genommen. Ich habe letztes Jahr einen schweren Bandscheibenvorfall gehabt, wo man vielleicht dann auch über das eine oder andere nochmal ein bisschen anders nachdenkt. Mhm. Und wer weiß, ob ich das mit 60 noch machen kann. Aber so die glücklichsten Momente sind zum einen, wenn ich mit meinem Kleinen so wie gestern im Freizeitpark bin und der einfach nur Spaß hat. Und wenn er mal nicht bei mir ist, dann ist der glücklichste Moment, wenn ich da drin sitze und auf Nacht um 10 wirklich alles vergesse, was so um mich herum passiert, weil ich hier vollkommen abschalten kann.
Das ist ja sowieso was Feuer mit einem machen kann, ne?
Das ist das, was ich immer sage, wenn du meine Kurse, die ich mache, wenn du so einen Zappelphilipp hast und sitzt den dorthin, was passiert mit dem? Ruhe.
Ja.
Der schaltet ab und da ist ist übrigens auch in der Arbeit mit psychisch Kranken auffällig, dass es welche gibt, die Zwänge haben, richtige Zwänge. Die sitzen sie hier, ist 3 Stunden kein Zwang und fahren es mit dem Stuhl wieder weg, dann sind diese Zwänge wieder da.
Liegt das an der Flamme? Also weil selbst eine Kerzenflamme ist ja schon beruhigend. Ne?
Ja, du sitzt ja ans Lagerfeuer, du weißt, was mit dir passiert.
Ja.
Du fährst einfach runter, du entspannst, und das ist hier auch so. Also es ist, die Leute meinen aber Wahnsinn, was machst du für Arbeit und es ist auch wirklich viel Arbeit. Ich glaube, ich arbeite mehr wie viele andere Leute, ja. Aber ich mache es für mich. Und wenn ich dann hier da sitze, dann ist das für mich keine Arbeit nicht. Solange es keine Aufträge sind, es ist ganz, manchmal so, krieg einen Auftrag und den schiebe ich und schiebe ich und schiebe ich. Mach alles andere vorher, aber bloß nicht das. Und dann so ein Tag davor, oh Gott, das muss ich auch nochmal. Obwohl man genügend Zeit hätte, aber ich bin halt wirklich, ich mache dann lieber das, was mir selber gut geht.
Rolando Vetri, vielen Dank.
Ich sage danke.
Und wenn ihr euch mal angucken wollt, was Rolando so macht, also wie das aussieht, worüber wir geredet haben, diese Kugeln aus Glasnetzen, dann guckt im Blog zum Podcast, das ist macher.hornbach.de.